Ja, Glück auf und hallo und herzlich willkommen zur nun mal 7. Folge von Knappengeflüster. Heute nach dem allerersten Heimsieg in dieser Saison. Endlich haben wir es geschafft. Und ja, es freut mich, dich jetzt hier begrüßen zu können, Moritz.
Ja, Glück auf, auch wieder von mir. Freut mich, wieder da sein zu dürfen. Ich entschuldige mich auch schon mal, vielleicht habe ich ein paar Probleme mit der Stimme, weil die Stimmung gestern in der Arena ging natürlich auch nicht an mir vorbei. War richtig, richtig geil. War auch ein geiles Spiel. Wir können ja gleich direkt einsteigen.
Ja, jetzt lässt du mich hier im schlechten Licht stehen, dass ich noch eine Stimme habe.
Ja, das 3-1 am Ende war schon ein geiler Moment im Stadion. Da muss man
ja, wir waren ja aber
lange nicht mehr so hatte.
Genau, wir waren ja beide wieder im Stadion, haben wieder Karten bekommen und genau. Konnten das Spektakel dann live sehen. Und wirklich ein verdammt, verdammt wichtiger Sieg. Also ich meine, wir werden jetzt gleich noch detailliert darüber reden, aber also mir ist echt eine Last vom Herzen gefallen.
Mir auch. Und du sagst es, nicht nur ein verdammt wichtiger Sieg, sondern auch wirklich ein verdammt gutes Fußballspiel, oder?
Ja, also ich glaube, auch jetzt für Außenstehende, da war auf jeden Fall viel drin. Viele Torchancen. Sprich jetzt nicht unbedingt für geordnete Defensive, aber das war jetzt mal ein Schalke-Spiel seit langem, wo wir wirklich einiges an Chancen hatten. Ich sag mal so, effektiv waren wir jetzt nicht unbedingt.
Nee, das stimmt.
Düsseldorf auch nicht. Also ich glaube, es hätte auch 3-2 oder mal 4-3 ausgehen können, theoretisch. Ich müsste mir den Expected Goals Wert jetzt nochmal genauer angucken. Aber ich denke schon, dass beide Seiten gute Chancen hatten.
Ja, glaube ich auch. Wir können ja dann direkt mal reingehen. Wir beginnen wirklich richtig gut, fand ich. Wir haben ja letzte Woche noch so gesagt, dass wir jetzt quasi auch, ne, wie David Wagner es sagen würde, dass wir eine Reaktion erwarten. Und ich finde, das von der ersten Minute angemerkt, dass die auch diese Reaktion zeigen wollten. Wir haben wirklich gedrückt, hatten, glaube ich, direkt auch zwei Chancen. War das, glaube ich, zweimal Terodde direkt am Anfang, ne?
Genau, und ich meine, Bülter auch noch mit so einer Halbchance. Genau. Das war, glaube ich, innerhalb der ersten 5 oder 10 Minuten sogar. Also ja, man hat gemerkt, die Mannschaft war da und sie wollte, und ich glaube, das war, sag ich mal, sehr, sehr wichtig, so gut in die Partie zu starten. Natürlich jetzt nicht mit dem Tor gekrönt, aber auch an sich für die Stimmung, um die Fans sofort mitzureißen. Hat ja auch, sag ich mal, zwei Wechsel gegeben, Chulinov und Itakura, diesmal spreche ich noch richtig aus, sind in die Startelf reingekommen. Mehr oder weniger erwartbar, also zumindest mit Itakura habe ich gerechnet, Chulinov jetzt auf der Rechtsaußenposition in der Fünferkette, vielleicht etwas überraschend, hat mir aber trotzdem gut gefallen, kommen wir ja gleich auch noch zu.
Genau,
aber ja, das war jetzt, sag ich mal, so die Aufstellung, ansonsten keine großartigen Überraschungen, ne?
Nee, halt nur diese zwei Änderungen, die waren aber fast erwartbar. Ich fand auch Chulinov überraschend, weil ich ihn ja auch eher offensiver eingeschätzt hätte, als dass er jetzt diesen Right Wingback quasi da macht. In die Einzelbewertung gehen wir dann später, aber ich finde, er hat das sehr gut gemacht.
Ja, vor allem, man muss ja auch sagen, ich meine gar nicht, ich weiß nicht, war es Gramozis, aber ich glaube, es war wahrscheinlich eher Schröder in einer Pressekonferenz oder im Interview über Chulinov, wurde ja auch gefragt, auf welcher Position, da meinte er schon klar auf dem rechten Flügel, eher weniger jetzt als rechts außen in der Fünferkette. Und dann feiert er seinen ersten Startelf-Einsatz für uns dann eben genau auf dieser Position. Dementsprechend hat man ihm das jetzt gar nicht zugetraut, beziehungsweise ich habe es ihm schon zugetraut, aber anscheinend ist das jetzt, sag ich mal, nicht die Position, auf die man eigentlich sag ich mal, mit ihm gesetzt hat, beziehungsweise für die er eingeplant ist.
Genau. Deswegen war das vielleicht so die einzige Überraschung in der Startaufstellung. Wie gesagt, am Anfang wirklich rasanter Beginn, fand ich, gute Chancen, hast direkt gedrückt eigentlich aufs Führungstor und kassierst dann in der 12. Minute, glaube ich, ein Tor.
Ja, und da war Ernüchterung pur angesagt, ne?
Fandest du, ich fand dann nicht mal, dass das so stark auf die Stimmung ging in der Arena. Ich fand wirklich nicht, dass jetzt zu spüren war, dass man wieder sagt, oh, was ein Scheiß und so.
Nein, klar, es gab jetzt keine Five-Konzerte und es wurde auch nicht still, aber du hast schon gemerkt, so als die Spieler hat das erstmal, sag ich mal, so für die nächsten Minuten so ein bisschen belastet und, sag ich mal, auch insgesamt, sag ich mal, so jeder Fan, ich meine, ist ja logisch, bei einem Gegentor ist ein bisschen nach hinten gesunken, das kann doch jetzt nicht wieder wahr sein. Eigentlich, wir machen ein gutes Spiel und dann fällt das Tor wieder zu einfach. Im Prinzip ist es ja wieder, glaube ich, nach einem Abstoß von uns, wo wir den Ball dann mit, glaube ich, in Form von Ciao
nicht. Nee, Ciao, langer Ball, ne?
Genau, nicht gut genug klären und dann auch ungeordnet stehen. Da muss ich sagen, so der einzige Fehler oder Schnitzer vom Itakura, der unter anderem so ein
abseits,
bisschen,
ne?
Genau, abseits, aber rückt auch so ein bisschen weit zu entfernt, weit auch, ja. Genau, rückt aber auch zu weit nach rechts, finde ich. Und dadurch ist Kaminski dann gegen zwei. Kaminski rückt dann auch raus, wird dann überspielt, glaube ich, mit dem Kopf, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Mhm. Und dann, ja, ist halt frei vor Fährmann, der dann auch nichts mehr machen kann. Ja, das war halt wieder auch zu einfach.
Ja, ging wirklich sehr leicht. Der Abschluss war dann wirklich gut von Appelkamp. Denke ich auch ein Spieler, von dem man vielleicht noch irgendwann mal was hören könnte. Das ist, glaube ich, ein großes Talent. Aber hat uns jetzt eher weniger zu interessieren. Aber ja, das ist schon Itakura, glaube ich, ein bisschen zu weit weg. Und dann auch noch das Abseits wirklich am Aufheben. Ja, in der Arena ist mir das gar nicht so aufgefallen. Ist mir später erst, als ich mir dann die Highlights nochmal angeschaut habe, erst aufgefallen, dass er so schon sehr weit weg stand. Du hast gesagt, du fandest die nächsten Minuten danach so ein bisschen, dass man den Spielern das angemerkt hat.
Also, das hast du angemerkt, aber ich fand es auch insgesamt, und das war vor allem auch für mich nach dem Gegentor, ich fand oder war auch zu dem Zeitpunkt wieder sehr unzufrieden, wie wir ihn rausgespielt haben. Also ich finde, das war, wir sind da teilweise Risiken eingegangen, die uns aber keine Räume gebracht haben. Dann kommen auch noch wieder, sag ich mal, so zwei, drei Abschläge vom Fährmann, wo du, sag ich mal, die Haare rausfallen. Und halt insgesamt, sag ich mal, ich meine, der Itakura zum Beispiel, der ist auch technisch gut, da hatte ich jetzt auch keine Sorgen, aber trotzdem war da für mich, das war jetzt zu einfallslos. Also da waren schon so, sag ich mal, 15 Minuten nach dem Gegentor, wo ich das Gefühl hatte, ich meine, klar, wahrscheinlich wollten sie das erstmal jetzt wieder sich ordnen und Kräfte sammeln, aber da ist jetzt erstmal nichts geschehen und vor allem fand ich, hinten raus haben wir irgendwie sehr schlecht gespielt, beziehungsweise einfach zu langsam. Also zu wenig aus dem Mittelfeld, ob noch Leute entgegenkommen müssen oder also ich fand, da war einfach irgendwie zu wenig Bewegung auch ohne Ball und dadurch habe ich mich zumindest im Stadion so ein bisschen darüber aufgeregt, dass da einfach zu schlecht rausgespielt worden ist.
Okay. Verwundert mich, weil wir direkt wirklich 3 Minuten nach dem Gegentor den Ausgleich erzielen. Glaube ich, in der 15. Minute hat, glaube ich, Bülter das Tor gemacht, ne?
Ich weiß es gerade ehrlicherweise gar nicht. Oder ich vertue mich jetzt vollkommen, ich rede dann eher, sag ich mal, so von der Phase 25. bis 30. 40. Minute. Weil ich jetzt nämlich zu dem...
3 Minuten nach dem
1-0. Okay, dann sehe ich gerade ein bisschen Mist. Dann war es, sag ich mal, schon mehr, also war weiter fortgeschritten in der ersten Halbzeit.
Genau, wo wir auch wieder ein hoher Ball, oder nee, ein Fehler, glaube ich, von Düsseldorf, wo sie irgendwie nicht einig sind, wer zum Ball gehen soll.
Genau, Pripp kann ich nicht ganz klären und dann...
Geht Bülter, glaube ich, gut ins Pressing, macht einen schönen Doppelpass mit Terodde, der die Übersicht behält und Bülter schließt ihn dann ab. Robert war noch dran.
Leicht glücklich, muss man sagen.
Genau, leicht glücklich der Abschluss. Aber dann war natürlich die Stimmung auch mal erstmal wieder genial, fand ich. Und auch eine sehr gute Reaktion, 3 Minuten direkt nach dem Rückstand. Direkt in einen Ausgleich zu machen, also perfekte Reaktion.
Ja, hast recht, habe ich jetzt gerade, muss ich sagen, dann doch vielleicht ein bisschen Bockmist erzählt. Ich hatte das jetzt irgendwie ganz anders in Erinnerung, aber klar, es waren echt nur 3 Minuten. Dann ist zumindest, sag ich mal, das mit dem hinten rausspielen dann eher, sag ich mal, so in der 20. bis 30., 35. Minute, sag ich mal, einzuordnen.
Ja, wir hatten wirklich auch, du sagst es auch, ein, zwei Aktionen vom Ralle, wo ich mir wirklich denke, boah, muss der jetzt so rausgespielt werden, da habe ich echt immer Schiss gehabt, dass der Ball nicht zum Gegner geht und dass dann halt so wieder vielleicht irgendwann ein Tor fängt. Dennoch hatten wir in der ersten Halbzeit auch nach dem 1-1 noch viele gute Chancen, fand ich.
Ich erinnere mich dann an den Pfostenschuss von Bülter unter anderem. Das wäre nochmal ein Riesending.
Ich weiß noch, wo an der Ecke der Paulsson oder wie spricht man ihn richtig aus? Du hast es mir gestern beigebracht.
Paulsson, ne? Also zumindest Paulsson. Hat das der Schalke-Kommentator mehrmals in den Testspielen gesagt, als er es dann herausgefunden hat und war da extrem stolz drauf. Deswegen übernehmen wir das jetzt einfach mal so.
Ja, dann hat der wohl Paulsson. Paulsson.
Paulsson. Paulsson.
Paulsson. Wo er wirklich ganz frei nach einer Ecke zum Kopfball kommt und den Ball wirklich katastrophal trifft und ihn wirklich rüberhaut. Erinnerst du dich dran?
Schau dir mal die
Highlights auf Schalke TV an. Also das ist mir im Spiel auch nicht so klar geworden, wie frei der da stand, aber wirklich, den kann man schon mal besser aufs Tor bringen.
Ich hab's jetzt gerade auf jeden Fall nicht vor Augen, ne?
Ja. Weil es war wahrscheinlich auch keine so Riesenchance, vielleicht mache ich ein bisschen mehr raus, als es war, aber wirklich ganz frei und setz ihn 8 Meter drüber gefühlt.
Ja. Trotzdem alles in allem finde ich, obwohl ich auch gerade so ein bisschen gemeckert habe wegen hinten rausspielen, trotzdem für mich eine sehr gute Halbzeit, wo wir eigentlich, glaube ich, es auch verdient gehabt hätten, da mit einer Führung in die Halbzeit zu gehen. Also ja, wir hatten da einige gute Chancen. Genau.
Düsseldorf kann sich nicht beschweren, wenn es schon zur Halbzeit 3-1 steht.
Ja. Oder zumindest 2-1. Und ich fand auch, dass einige Spieler gutes Spiel gemacht haben, auch in der ersten Halbzeit, sag ich mal, Schulinov dann sehr aktiv. Zwar vielleicht dann nicht immer ganz so zwingend, weil er hatte eigentlich ein paar gute Dribblings, wo er sich dann nicht ganz nutzen konnte, die Räume, die er geschaffen hat. Mhm. Der Einzige, der jetzt in meinen Augen ein bisschen geschwächelt hat, war vor allem in der ersten Halbzeit Salazar. Ja. Also das war extrem überhastet und unglücklich. Ich weiß auch nicht, der möchte auch immer irgendwie dann manchmal zu viel.
Zu viel.
Ja.
Ich fand es jetzt nicht so, gegen Regensburg fand ich ihn ja ganz schlimm, ganz katastrophal. Gestern fand ich es jetzt nicht so schlimm, aber wird jetzt bei mir auch nicht die besten Noten einsacken. Aber wirklich, manchmal möchte er irgendwie was zu viel oder da fehlt der letzte Pass oder er verliert dann nochmal irgendwo, geht ins Dribbling und verliert den Ball. Das muss er noch rausbekommen. Man merkt, dass die Ansätze da sind, dass er technisch weiter ist als manch anderer in der Truppe. Aber irgendwie, es fehlt halt noch was. Vielleicht gibt sich das mit der Zeit. Müssen wir einfach gucken.
Ja. Wo wir jetzt gerade schon beim Thema Salazar sind. Du musst mir noch was erklären. Warum geht der Typ zu jedem Freistoß und zu jeder Ecke, obwohl er sie dann trotzdem nicht schießt? Er läuft da immer wieder hin. Ich weiß nicht, was da jetzt genau der Plan ist, ob er nochmal die Taktik der Ecke dann irgendwie mit dem Ovejan bespricht. Aber das sind ja auch alles Meter, die er macht, die immer unnötig sind. Also, ich kann es nicht nachvollziehen.
Ich weiß nicht, hatten wir das nämlich gegen Regensburg, wo auch Salazar und Ovejan mal hingegangen sind? Und da haben sie so immer, einer hat angetäuscht zu schießen und ist kurz vom Ball stehen geblieben und dann hat doch der andere geschossen. Vielleicht erhoffen sie es dadurch irgendwie, die Abwehr beim Freistoß, dass die schon loslaufen und dann beim nächsten Schuss dann unsortiert sind oder so. Ja, kann ich mir auch nicht erklären, wenn du so einen Standardschützen hast, wie Ovejan, dann lässt du den auch normalerweise schießen. Hatte auch, wir hatten einige Ecken in der ersten Halbzeit, die aber leider nicht mehr so stark kamen, wie sonst, wie man es eigentlich von ihm gewohnt ist. Also hätte ich mir von den Standards generell ein bisschen mehr erhofft, als es tatsächlich kam, weil wir wirklich in der ersten Halbzeit einige Ecken und so weiter hatten.
Nee, genau, aber hast du recht, die waren jetzt nicht so gefährlich und man muss jetzt ja beim Ovejan auch sagen, also zumindest sehe ich das jetzt persönlich so, bin ich auf deine Meinung gespannt, dass schon das Beste an ihm sind eben seine Standards. Also ich finde, dass der vor allem defensiv ziemlich viele Flanken zulässt, da kommen wir jetzt auch schon gleich zum Ende der zweiten Halbzeit später noch hin, aber auch offensiv, sag ich mal, sehr manchmal unglückliche Flanken, die er schlägt. Also sag mal so, wenn der Ball ruht, ist er auf jeden Fall stärker, als wenn der Ball in Bewegung ist im Spiel, muss man leider sagen.
Okay, ich finde aber, dass er wirklich viele Situationen hat, wo er auch mal flankt. Ich finde, dass man technisch ihm schon merkt, dass er sich sicher ist und sich wirklich eigentlich keine Patzer erlaubt oder sowas. Ich finde halt, dass er sehr wirklich nur mit dem linken Fuß agiert. Das finde ich sehr, sehr auffällig. Irgendwie gefühlt hat er den rechten nur zum Stehen noch. Aber vielleicht, ich fand es auch gestern eher sein schwächstes Spiel von, wenn man jetzt mal vielleicht Regensburg ausblendet, wo er wirklich jeder katastrophal war. Aber dieses Mal würde ich schon sagen, war er unauffälliger als sonst.
Oder man kann auf jeden Fall festhalten, dass dieses Mal die rechte Seite, würde ich jetzt mal behaupten, die aktivere Seite war, was ja bisher in den Spielen nicht so war. Kommt jetzt vielleicht, sag ich mal, auch so ein bisschen, muss man halt noch Schulinov nochmal loben, geht jetzt auch von ihm aus, aber es war jetzt nicht so wie in den letzten Spielen, wo man ganz klar nur sagen konnte, dass eigentlich fast alles über links ging, sondern...
Genau, was ja was ja super Neuigkeiten eigentlich sind, wenn du jetzt deutlich variabler und deutlich flexibler spielen warst.
Absolut, absolut. Ja.
Bei Schulinov war wirklich echt stark auf der Position, wirklich im 1 gegen 1. Merkt man schon, dass der wirklich auch mal den einen oder anderen stehen lassen kann. Hat ein bisschen Tempo auch, ist jetzt nicht ganz so langsam. Ja, kann gerne so weitermachen.
Ja. Ganz genau. Ja, wir kommen jetzt eigentlich zur zweiten Halbzeit und im Prinzip eigentlich fast mit dem Anpfiff schießen wir dann das 2-1. Ja, sag ich mal, ist glaube ich sogar eine Flanke von, nee, von Bülter kam die Flanke, genau. Von Bülter die Flanke, Drexler lässt den Ball durch. Tirode stümpert ihn dann so ein bisschen rein. Ich meine, fragt jetzt auch keiner mehr daran, ob das Tor jetzt schön war oder nicht. Ganz, 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 ganz wichtiges 2-1 sofort nach der Halbzeit. Im Prinzip, sag ich mal, das Tor, was wir ja im ersten Durchgang nicht geschossen haben und wir vielleicht verdient gehabt hätten, sofort geschossen. Und da war die Stimmung auch nochmal richtig gut. Vor allem, weil man auch noch dazu sagen muss, da möchte ich jetzt die Schalke wirklich loben. Ich fand nach dem 2-1, vor allem die 5, 6, sag ich mal, 10 Minuten danach, nicht das, wie wir es schon in Spielen gesehen hatten, hinten reinstellen. Dazu kommen wir jetzt noch später. Aber ich fand vor allem die 5 bis 10 Minuten nach dem Tor weiter Druck gemacht, weiter intensiv gespielt, sogar noch weitere auch Halbchancen gehabt. Also da fand ich, waren die Schalker sehr aktiv.
Ja, erstmal nochmal zum Tor. Das habe ich im Stadion leider nicht gesehen. Ich war noch irgendwie am Bierstand oder so. War auf jeden Fall noch da und dann höre ich es nur jubeln und dann bin ich auch direkt rausgerannt und habe aus Versehen noch einer Frau das Bier aus der Hand geschlagen. Also tut mir leid, wenn Sie das hören. Das war keine Absicht. Ja, aber auch pure Freude wieder auch bei mir. Und ja, wie du sagst, wir haben erstmal, muss man ja wirklich sagen, nicht so nachgelassen. Glaube ich, auch ein paar gute Aktionen gehabt durch Drexler. Ich erinnere mich dann noch an zum Beispiel einen Kopfball oder diese Flanke. Oder vielleicht war es auch ein gewollter Abschluss, aber der wäre auch, glaube ich, gar nicht so schlecht gekommen, wenn der Torwart da nicht mehr ran gewesen wäre. Der hat mir auch erstmal noch gut gefallen. Die 10, lass mal 15 Minuten sagen, ja, die dann noch nach dem 1-1 waren.
Ich erinnere mich auch noch an den einen sehr guten Konter, wo Bülter eigentlich meiner Meinung nach, also stimmt, er sucht den Abschluss,
aber Drexler spielen
er muss spielen oder er muss dann halt den Ball besser aufs Tor bringen. Das war jetzt, sag ich mal, auch eine vertane Chance.
Ja, ich auch so. Ja, macht er erst wieder stark und sind seine Schnelligkeit aus und dann schießt er 2 gegen 2, da muss er echt ein bisschen mehr draus machen. Und dann
kommen wir wieder, sag ich mal, zu den letzten 25 Minuten. Ja. Also ich sag mal so, ich hab extrem gezittert und ich hab mir so gedacht, du hast jetzt schon so viele Fußballspiele gesehen und eigentlich, wenn man so schlecht wirklich die letzten 25 Minuten verteidigt, oft ist es im Fußball so, dass du dafür bestraft wirst. Und man muss jetzt wirklich sagen, das war jetzt noch mal schlechter verteidigt als gegen Aue. Man muss so sagen, und Düsseldorf ist natürlich deutlich stärker oder war deutlich stärker auch offensiv als Aue. Aber trotzdem, wie viel wir da zugelassen haben, das war erschreckend. Also das fand ich wirklich erschreckend. Ich meine, es hat auch nicht immer wirklich zu einer Chance geführt für Düsseldorf, obwohl sie trotzdem genügend hatten. Hatten ja auch selber Pfostenschuss und noch einige trotzdem auch gute Chancen, aber auch trotzdem, sag ich mal, was wir auch im Ansatz zugelassen haben und dass wir gar keinen Zugriff mehr hatten. Ich weiß nicht, im Endeffekt lag es jetzt an der fehlenden Kraft, waren es die Wechsel, muss man ja auch sagen, dass Gramotis nochmal gewechselt hat. Da habe ich auch jetzt auf Twitter gelesen, wurde sich darüber beschwert, dass Gramotis damit schon wieder, sag ich mal, ein Zeichen gesetzt hat, dass wir passiver spielen möchten. Auf der anderen Seite, also ich war auch der Meinung, du musst den Drexler runternehmen. Und vielleicht mal dem Bülter, die sind beide sehr viel gelaufen. Ich habe auch schon auch selbst gemerkt, dass der Ausdauer technisch, sag ich mal, die sind an ihre Grenze gegangen. Wir haben ja mit dem Hobby eigentlich jemanden, der vielleicht, wenn Räume entstehen, bei Conte das ausspielen kann. Und dann auch nochmal einen auf der 6 bzw. auf der 8, der auch nochmal frisch ist. Ob es dann der Flick sein muss, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Vielleicht hätte man auch den Mikhailov bringen können.
Ja, Flick ist einfach, glaube ich, ein bisschen zweikampfstärker. Ich glaube, das hat er sich so ein bisschen erhofft davon. Fand Flick jetzt auch okay, als er reinkam. Also ist mir jetzt nichts negativ aufgefallen. Hat, glaube ich, sogar vor dem 3-1 den Freistoß da mit rausgeholt oder zumindest davor einen Zweikampf irgendwie gewonnen oder so. Ich fand jetzt die Wechsel nicht so katastrophal. Schulinov hat auch viel gemacht, dass er dann Aydin bringt, kann ich eigentlich auch verstehen.
Ja. Ich meine, die Sache ist halt das, worüber wir auch die letzten Wochen geredet haben. Wechselt er gar nicht aus, dann beschweren sich alle Leute. Er muss wechseln und es ist ihm auch Fakt, die Leute, die von der Bank kommen, es wird immer ein Qualitätsverlust sein bei uns. So ist halt der Kader aufgebaut. Ich habe mir auch gedacht, als jetzt Aydin, Flick und Hoppy reingekommen sind, jetzt haben wir wahrscheinlich mit Pech auf einmal, oder sag mal, von den drei schlechtesten Spielern, die noch auf dem Platz stehen, haben wir auf einmal zwei. Und das war vorher halt nicht so vor den Wechseln. Oder nicht, haben wir sogar drei. Dann merkst du natürlich einen Qualitätsverlust, obwohl die Leute, sag ich mal, frisch eingewechselt sind.
Haben auch in der Phase wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt noch. Wirklich das ein oder andere Mal Flipper bei uns im Strafraum gespielt. Eine kuriose Szene, ich glaube Mitte, Ende, zweite Halbzeit, wo wirklich da fünfmal der Ball im Strafraum abgefälscht wird und dann doch nicht so vernünftig geklärt wird. Hennings trifft den Pfosten über Abseits.
Ja. Genau, und ich frei flanken, auch vor allem auf der Seite vom Obian, aber eben auch beim Aydin. Das war wirklich zu wenig. Dann Itakura und der Paulson schon mit irgendwelchen Krämpfen. Weiß ich auch nicht, war das jetzt, sag ich mal, einfach nur so Zeitschinderei oder war da wirklich was dran? Ich meine, die wurden ja auch beide ausgewechselt. So oder so. Also ich hatte das Gefühl, da kann auf jeden Fall noch das zweite Tor fallen. Und hab mal wirklich extrem gezittert.
Also ich fand auch, gefühlt war es wirklich nur eine Frage der Zeit eigentlich, dieses Feld. Ich dachte auch schon, ich habe mich auch schon ein paar Mal wieder hingesetzt und einfach nur gebetet, dass wir das irgendwie überstehen und über die Zeit bringen können. Wir haben auch die Statistik, wir haben 18 zu 17 Schüsse und ich gefühlt waren 15 davon in den letzten 20 Minuten bei Fortuna Düsseldorf. Weil sonst hatten wir wirklich wieder alles unter Kontrolle, wie ich fand, haben ein richtig gutes Spiel gemacht und jetzt die 20 Minuten zum Ende haben es dann ein bisschen wieder kaputt gemacht und haben jetzt dann wieder diesen typischen, sagen wir mal, Gramotzes-Fußball oder zumindest wird ihn das jetzt so ein bisschen verfolgen, wenn wir weiter so machen.
Ja, also es ist auf jeden Fall, sag ich mal, etwas, was sich jetzt durch alle Partien so ein bisschen gezogen hat, dass die letzten 20 Minuten nicht unsere stärksten sind. Ob das jetzt daran liegt, dass, sag ich mal, wir vorher das Spiel, sag ich mal, so intensiv fühlen, dass es dann für unsere Spieler schwer wird, oder ob es dann einfach, sag ich mal, doch die Qualität von der Bank so gering ist, dass du es halt sofort auf dem Platz merkst. Aber das war halt schon wirklich defensiv sehr schwach. Da muss ich aber jetzt nochmal einmal kurz den Salazar loben, der meiner Meinung nach dann auch wirklich sehr, sehr wichtige Wege auch nach hinten gemacht hat. Da hat er mir in der zweiten Halbzeit auch dann auch deutlich besser gefallen als in der ersten Halbzeit. Aber man muss sagen, dieses Spiel anders. Wir kassieren nämlich nicht das Gegentor, sondern machen vorher noch das extrem geile 3-1. Das ist ja, sag ich mal, dann das, was das Stadion ausflippen lässt. Tirode, ja, man kann sagen, eigentlich mit einer Einzelaktion. Gibt euch nur wenige oder vielleicht keinen Stürmer in der zweiten Liga, der den Ball so annimmt, sich da so behauptet und dann aus, waren es vielleicht 16 Meter um den Dreh, dann mit einem Außenriss den einfach eiskalt in die Ecke ballert.
Ja, also ich muss auch sagen, der Mann ist echt ein Phänomen, was eine Maschine, also wer den da so runterholt, der Fortuna-Innenverteidiger, der hat ja so alt aussehen lassen, einfach nur Körper reingestellt und dann haut er den im Außenriss da perfekt rein. Leichte Amin Harit-Tor-Vibes wie gegen Mainz, ne? Weißt du, erinnerst du dich?
Ja, das war auch kurz vor Schluss, ja.
Genau. Dann haut er den dann perfekt rein und Torwart kann gar nichts machen. Das ist auch gut.
Ja.
16 Metern, glaube ich.
Die Fans flippen alle aus, die Mannschaft flippt aus, Schröder also flippt auch aus.
Ruben Schröder, Büskens, wie sie alle zum Team gelaufen sind, das war wirklich auch ein Gänsehautmoment, finde ich, habe ich mir jetzt auch schon auf Twitter, gibt es ja da auch die Videos nochmal alle von, auch die habe ich mir schon echt so oft angeguckt, wie sie da einfach, und das zeigt ja auch, was für ein Team-Spirit in der Mannschaft ja auch ist und dass da doch alle eigentlich noch dran glauben und jetzt vielleicht auch um den Vergleich zur letzten Saison ziehen zu wollen, dass da so ein bisschen eine 180-Grad-Wende wirklich passiert ist.
Genau, also
von der letzten Saison so eine emotionslosen Mannschaft so wirklich so ein...
Es ist eine Mannschaft. Ich glaube, das steht außer Frage. Und Das habe ich gestern im Stadion, glaube ich, auch zu jemandem gesagt. Das ist jetzt eine Mannschaft, mit der kann ich mich zumindest identifizieren. Und das wird sich ja erstmal in den nächsten Wochen dann hoffentlich noch weiterentwickeln. Aber das sind jetzt auf jeden Fall wieder Jungs, ja, mit denen man sich identifizieren kann, was einfach ja auch enorm, enorm wichtig ist. Man hat ihn gesehen bei diesem Jubel. Da ist, ja, da war halt auf jeden Fall schon, sag ich mal, ich glaube, die haben auch unter der Woche den Druck gespürt, jetzt im dritten Heimspiel endlich mal einen Sieg zu holen. Und das war natürlich tabellarisch und für das vermeintliche Ziel Klassen, ich wollte sagen Klassen halt, nein, für den Aufstieg natürlich auch sehr wichtig, aber vor allem auch jetzt vor der Länderspielpause, ja, sag ich mal, nicht mit so einer negativen Stimmung
auch, genau.
Enorm wichtig, dass man jetzt einigermaßen in Ruhe die zwei Wochen arbeiten kann und sich dann hoffentlich dann ja weiterhin entwickelt, weil es gibt sicherlich noch Dinge mit der Mannschaft, die wir besser machen können. Also da steht da auch vollkommen außer Frage. Aber jetzt hat man in diese zwei Wochen Trainingszeit und dann kann sich auch der eine oder andere Neuzugang nochmal so ein bisschen mehr ran gewöhnen. Vielleicht können auch ein paar Spielzüge oder auch insgesamt, sage ich mal, Taktiken angepasst werden oder weiterentwickelt werden. Vielleicht das Offensivspiel, was ich mir erhoffe. Aber ja, das war für mich enorm, enorm wichtig, dass eben auch diese Ruhe für die nächsten zwei Wochen gegeben ist.
Ja, und im Großen und Ganzen geht der Sieg ja auch verdient, finde ich. Wie gesagt, 3-1 hätte schon in Halbzeit 1 stehen können. Ja, hast dann halt Glück, dass du die 20 Minuten überstehst, aber warst in den 70 Minuten davor halt wirklich schon dominant gegen eine Düsseldorfer Mannschaft, die halt wirklich auch rein vom Kader her und von der Qualität, die sie haben, ja doch schon eher im oberen Segment der zweiten Hälfte Liga einzuordnen sind. Wir können ja nochmal so ein bisschen in die Einzelbewertung gehen und unsere Tops und Flops nennen.
Ja.
Ich weiß ja, du hast mir ja gestern schon erzählt, dass du einen Spieler wirklich sehr gut fandest, bei uns hinten in der Innenverteidigung. Ja, erzähl doch mal, Itakura fandest du, hat ein gutes Spiel gemacht, ne?
Genau, außer natürlich jetzt beim 1-0, das muss man so ein bisschen ankreiden, aber ansonsten, man merkt halt, wie der die Bälle rausspielt, was der für eine Ruhe hat, was der auch für ein Auge hat, auch vor allem im Stellungsspiel, auch wie viele Kopfbälle der gegen den Hennings, ich meine, der ist natürlich jetzt nicht der Größte der Hennings, aber ich finde, der hat den schon ziemlich abgekocht, spielt das da als Innenverteidiger sehr ruhig, mit sehr viel Auge, was glaube ich auch sehr, sehr wichtig ist. Und ich denke, da haben wir auf jeden Fall jetzt eine feste Größe und die Baustelle Innenverteidigung sollte auf jeden Fall geschlossen sein. Also für mich auf jeden Fall einer der Besten auf dem Platz. Ich meine, über den Tirode müssen wir nicht reden, dass der Bülter wieder eine fantastische Partie gemacht hat, müssen wir nicht reden. Schulinov hat mir gerade schon angesprochen. Also ich glaube, da gibt es den einen oder anderen, der sehr gut gespielt hat. Auch Fährmann hatten wir ja auch, glaube ich, vor einer Woche schon gesagt, wir brauchen auch mal wieder einen Keeper, der uns auch mal im Spiel hält. Hat eben auch diese eine sehr starke Parade mit dem Fuß. Auch wenn natürlich jetzt die Abschläge so ein bisschen schlecht sind, aber das ist eben diese eine Parade, das brauchen wir eben auch von ihm. So einen Keeper braucht man eben auch, wenn man aufsteigen möchte oder oben mitspielen möchte, ne?
Ja.
Habe ich ihn vergessen?
Ja, ich fand Schulinov hat das sehr gut gemacht, wenn auch noch die Effizienz ein bisschen gesteigert werden muss, aber die Ansätze waren wirklich gut und wirklich deutlich besser nach vorne als Aydin und Randl zusammen bisher in diesen 90 Minuten oder 70, die er gespielt hat. Am Bülter müssen wir nicht drüber reden, wieder top, einfach ein geiler Junge, auch entwickelt sich zu einem meiner Lieblingsspieler quasi bei uns. Tirode braucht man wirklich nicht drüber reden. Drexler fand ich auch deutlich leistungsverbessert, fand ich viele Aktionen gehabt, viel über ihn, auch gut den Ball mal nach vorne getragen, fand ich. Kaminski wieder sehr ruhig. Ciao hatte auch wieder einen guten Tag, bei ihm ist man immer kommt ein gutes Spiel und dann auswärts hast du das Gefühl, dann ist der Junge noch total verunsichert manchmal. ja, also Flops würde ich jetzt auch keinen nennen. Uwe Jan kann mehr, Salazar kann mehr, aber die Flops waren die beiden gestern auch nicht.
Ja, genau, also ich denke mal, vom Flops sind wir auf jeden Fall weit entfernt.
Weit entfernt, genau.
Und ich denke mal, jetzt, sagen, so oder so kann man jetzt auch nach dem Spiel ein bisschen das Fazit ziehen. Beziehungsweise wir haben ja letzte Woche ein bisschen darüber geredet, ups, kommt jetzt vielleicht die Trainerfrage auf diese Woche. Ich denke mal, es könnte sich jetzt nach der Länderspielpause natürlich auch wieder schnell wieder ändern. Sam Schalke, Fußball ist ein Tagesgeschäft. In zwei Wochen ist schon wieder egal, wie wir gegen Düsseldorf gespielt haben. Aber vor allem denke ich mal jetzt in dieser Länderspielpause, denke ich, sollten da die Diskussionen zumindest fürs Erste aufs Eis gelegt werden. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass am Spieltag nach der Länderspielpause, glaube ich, gegen Paderborn Gramozis auf der Bank sitzen wird und dass es auch unter der Woche oder unter den 2 Wochen keine Gerüchte in diese Richtung geben wird.
Nein, ich glaube, ja, die Antwort haben wir gestern auf dem Platz gesehen zu dieser Trainerdebatte. Die Mannschaft wirklich ganz stark leistungsverbessert gegen einen guten Gegner. Düsseldorf hat jetzt auch kein katastrophales Spiel gemacht. Stärker als Aue es damals war. Ja, ich blicke jetzt auch optimistischer in Zukunft, auch wenn die nächsten beiden Spiele auch wieder sehr, sehr hart werden. In Paderborn bietet natürlich eine hohe Stolpergefahr. Und Karlsruhe ist jetzt auch nicht zu unterschätzen. Die haben auch natürlich dann den Schalk haben Junge vorne drin, Philipp Hofmann. Ja, muss einfach mal gucken. Ich hoffe, dass wir die Spiele genauso in die Hand nehmen und dass wir auch vielleicht mal bei einem Auswärtsspiel wirklich dominant auftreten. Hatten wir jetzt bisher noch nicht so.
Genau, also es gilt jetzt, sag ich mal, irgendwo auch vielleicht mal eine Serie zu starten. Also
genau.
Natürlich reden wir jetzt darüber, wir haben gewonnen. So ist es erstmal zumindest an dem Wochenende alles gut. Trotzdem 7 Punkte aus 5 Spielen ist jetzt auch nicht das Wahre. Oder zumindest mit dem Schnitt wirst du oben nicht mitspielen können. Also da müssen jetzt auf jeden Fall doch nochmal der eine oder andere Dreier muss die nächsten Wochen geholt werden. Und eine Serie würde uns, glaube ich, auf jeden Fall gut tun.
Und ja, auch die Mannschaften, die jetzt gerade vorne stehen, haben jetzt Punkte liegen lassen. Regensburg und Dresden. Kann natürlich sein, dass die jetzt auch langsam einbrechen. Ja, wäre natürlich geil, wenn wir jetzt das so ein bisschen nutzen könnten, dieses Spiel, und daraus Energie bündeln können und dass wir das dann vielleicht auch mal Paderborn, was ja wieder ein schweres Spiel wird, dass wir das vielleicht auch noch mal so erfolgreich oder vielleicht auch souverän bestreiten können.
Ja, auf alle Fälle. So, worüber haben wir sonst was zu reden? Wir nehmen jetzt ja heute am Sonntagabend auf. Dementsprechend war auch gerade die DFB-Pokal-Auslosung. Spielen wir gegen 1860 München. Finde ich eigentlich ein sehr gutes Los. Also jetzt kein No-Name-Club, sodass immer noch attraktiv ist, aber jetzt auch nicht ein zu attraktives Los, weil er uns, also ich möchte auch gerne in die zweite Runde kommen, beziehungsweise in die dritte Runde kommen, die zweite Runde überleben und hat ja auch einen finanziellen Aspekt. Das kann auf jeden Fall die Kassen nochmal teilweise füllen. Vielleicht nicht unbedingt jetzt für das Transferfenster, aber an sich, glaube ich, können wir jeden Euro gebrauchen und dementsprechend bin ich jetzt sehr froh, dass es jetzt kein Erstliges ist, auch wenn das natürlich vielleicht attraktiver wäre, aber man möchte jetzt ja auch weiterkommen.
Die können gerne später kommen, ja.
Genau. Heißt natürlich jetzt nicht, dass das jetzt gegen 1860 Einbahnstraßenfußball werden wird, aber zumindest sehe ich da jetzt unsere Chancen natürlich an sich höher als gegen den Erstligisten.
Genau, für mich auch ein sehr attraktives Los, trotz dessen, dass du schon ein deutlicher Favorit bist. 1860 auch halt Traditionsverein, was schön ist zu sehen, vielleicht so eine Partie 1860 gegen Schalke. Das wäre für mich attraktiver als, ich weiß nicht, Babelsberg oder so, ist glaube ich ein Pokal. Ja, für mich auch ein tolles Los mit 1860. Bisher auch nur okay eigentlich in die Saison gestartet. Wir sind gerade im Mittelfeld auf Platz 10 nach 6 Spielen 9 Punkte. Aber bringt auch nicht viel, jetzt die Liga da zu analysieren, wo 1860 da steht, weil im Endeffekt hat der Pokal seine eigenen Gesetze.
Genau.
Und das wird mit Sicherheit ein enges Spiel. Die Atmosphäre wird da bestimmt auch wieder, könnte hitziger werden. Dann musst du sowas dann halt ausschalten. Ich weiß jetzt auch gar nicht, weiß man schon, wann das Spiel ist, wann es terminiert ist?
Das weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht so genau. Also, ich würde jetzt mal behaupten, das ist ja auf jeden Fall so. Also ich denke mal, es wird im Oktober sein, wenn ich mich nicht ganz irre.
Ja.
Aber kann es auch sein, dass ich Mist erzähle, aber das wäre jetzt für mich, sag ich mal, so die logische Konsequenz. Da wird doch eine Runde dann im Dezember stattfindet, ist ja meist so 3 Runden vor Weihnachten. Das ist, glaube ich, relativ realistisch.
Ja, ich freue mich über das Los, freue mich auch, dass es jetzt noch kein Erstligist geworden ist, sondern wirklich, dass du vielleicht nochmal eine Runde weiterkommen kannst und eventuell wirklich nochmal was für die Finanzen ein bisschen aufbessern kannst. Danach könnte aber vielleicht auch ein Erstligist mal kommen, wenn wir denn zu Hause spielen. Das wäre natürlich auch ein cooles Spiel.
Sicherlich, sicherlich. Ja, apropos Finanzen, ist also ein bisschen die Frage, ob uns noch jemand, was in die, also ob wir noch Ablösesummen generieren können. Ich meine, jetzt heute bzw. morgen, wenn ihr die Folge wahrscheinlich hört am Montag oder vielleicht wenn ihr sie erst den nächsten Tag hört, ist der Deadline-Day schon um, ist ja am Montag der letzte Transfertag. Und noch könnt ihr sicher auf jeden Fall was tun. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass noch was auf der Zugangsseite passiert. Außer vielleicht, es kommt dann noch irgendwie zum Hoppe-Abgang. Davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Aber zumindest jetzt unter der Woche ist ja Can Bostogan jetzt verliehen worden zu Beşiktaş, meine ich, ne? Wenn ich mich nicht ganz irre. Laie plus Kaufoption hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge sogar auch schon angerissen, so ein bisschen. Ich denke, das ist kein schlechter Deal. Also natürlich gibt es den einen oder anderen Fan, der sich darüber aufregt, warum gibt man jetzt alle Talente ab und warum mit Kaufoptionen? Aber man muss jetzt auch einfach mal rein realistisch sein. Er würde momentan nicht um die Startelf konkurrieren, auch vielleicht nicht mal um die ersten 1, 2, 3 Einwechselspieler. Davon ist er einfach doch noch zu weit weg. Und warum sollten wir ihn da nicht verliehen, die Spielzeit geben? Ich glaube auch eigentlich gar nicht, dass er unbedingt so viel Spielzeit bei Beşiktaş bekommt. Ja. Zumindest würde das jetzt nicht für die Qualität für Beşiktaş sprechen, wenn er da so viel Spielzeit bekommen würde. Deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass am Ende die Kaufoption gezogen wird. So oder so ist es aber, glaube ich, auch jemand, der jetzt einen Vertrag hat von einem sehr guten Zweitligaspieler und das ist er nun mal nicht und dementsprechend nicht verkehrt, ihn von der Payroll zumindest für dieses Jahr runterzubekommen.
Ja,
ich weiß, du siehst ihn halt gerne, ich weiß.
Ja, ein kleines weinendes Auge habe ich schon, weil ich fand, so von den knappen Schmiedejungs war er so einer, wo ich zumindest am meisten Potenzial gesehen habe. Ich glaube, die Höhe der Kaufoption liegt ungefähr wo?
Ich meistens 2,5 Millionen sogar.
Ja, ob die gezogen wird, bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, weil Beşiktaş spielt die Champions League.
Die spielen auf jeden Fall international, ich glaube wahrscheinlich eher Euroleague, obwohl, die könnten sogar doch Champions League spielen. Da bin ich jetzt ehrlicherweise nicht so informiert, aber die spielen auf jeden Fall europäisch.
Genau, ist natürlich dann Dreifachbelastung, vielleicht kommt es in ihm ein bisschen zugute, dass er dann doch ein paar Spiele machen darf. Aber ich hätte jetzt eine Leihstation bei Wien sinnvoller oder sowas gehalten, da wo man auch mal Einsätze bekommt, auch gerade im Hinblick dessen, dass die Kaufoption auch gezogen wird. Weil wenn wir ihn dann nächstes Jahr wieder haben und er ist keinen Schritt weiter als diese Saison, dann wird der nächste Saison wieder keine Spielzeit bei uns bekommen. Ja. Und dann hast du quasi wieder einen, der einfach einen sehr guten Vertrag hat, aber keine Chance auf Einsätze. Wirtschaftlich gesehen macht der Deal aber natürlich Sinn. Du sagst es, er hat noch den Vertrag von einem Erstliga-Youngster, sich mit Sicherheit auch vielleicht bei knapp unter 1 Million ansiedelt.
Was also, aber halt für die zweite Liga trotzdem halt schon ein sehr gutes Gehalt ist, muss man sagen. Also auf jeden Fall von einem Zweitliga-Stammspieler oder vielleicht sogar von einem Zweitliga-Star. Und das ist er halt einfach nicht.
Was in der zweiten Liga wirklich das Gehalt von Terodde oder sowas gefühlt ist, der, glaube ich, 1 Million oder sowas bei uns verdient.
Ja, um den Dreh wahrscheinlich. Um den Dreh, ja.
Und der ist natürlich eine absolute Maschine und Can Bostogan ist dann irgendwo rechtfertigt, ne?
Ja, klar.
Deswegen macht der Deal wirtschaftlich schon Sinn. Aber wir scheinen ja vielleicht noch einen anderen, also nicht nur mehr vielleicht, wir kriegen wohl einen anderen Großverdiener noch los. Amin Harit ist auf dem Sprung nach Marseille mit einer interessanten Ablösemodalität, nämlich eine Leihe ohne Kaufoption.
Ja, also ich meine, wir haben ja letzte Woche schon damit gerechnet, dass wir ihn vielleicht nur mit Laie mit Kaufpflicht oder Kaufoption wegbekommen. Dass jetzt am Ende nur eine Laie ist, hat mich jetzt schon überrascht. Ich kann es mir nur so erklären, zum einen, es gibt momentan nicht den Markt für ihn, beziehungsweise niemand ist bereit, jetzt wirklich für ihn, seien es jetzt 5 bis 10 Millionen zu zahlen, was ich verstehen kann. Also ich als Verein, vor allem momentan zu Zeiten von Corona, würde ich mir auch 2 oder 3 Mal überlegen, ob ich mir jetzt so einen Unsicherheitsfaktor doch ins Team hole. Vor allem, wo das Geld jetzt nicht so locker sitzt. Dementsprechend so ein bisschen das, was man befürchtet, dass jetzt am Ende sogar eine Laie ohne Kaufoption ist, schwierig. Ich denke mal, wahrscheinlich wollte Marseille eine sehr niedrige Kaufoption haben, die für Schalke vielleicht nicht lohnenswert war und dass Schalke natürlich jetzt hofft, dass er bei Marseille sich nochmal irgendwo empfehlen kann, sodass wir ihn nächstes Jahr für mehr veräußern können als diese Kaufoption. Also das ist für mich die einzige logische Erklärung. Ich meine, so ein bisschen...
Weil, was wirklich für uns beide, denke ich mal, absolut unrealistisch ist, dass er nächste Saison wieder hier aufschlägt, und viele machen sich vielleicht Hoffnung, dass diese Leihe ohne Kaufoption heißt, dass wir, oh, vielleicht planen wir nächste Saison wieder mit ihm, aber das bezweifle ich doch sehr stark, weil wir komplett andere Gehaltsstrukturen mittlerweile
ja, haben. Ja, absolut, absolut. Also selbst wenn wir aufsteigen sollten, ist es vollkommen unrealistisch, dass wir nächstes Jahr als Aufsteiger in der ersten Bundesliga dann jemanden im Kader haben, der ein Basisgehalt von 3,5 Millionen hat, plus noch irgendwelche Punktprämien bekommt. Gleichzeitig muss man auch einfach mal verstehen, ihr könnt euch von diesem Gedanken verabschieden, dass der Amin seinen Vertrag anpassen würde. Also das passiert nicht. Also da würde ich alles drauf verwetten, dass das so nicht ablaufen wird. Das ist jetzt beim Fährmann schon eine Ausnahme, beim Sané war es ja auch im Gespräch. Aber das wird der Harit nicht machen, vor allem, weil man seinen Vertrag auch wirklich so drastisch senken würde oder müsste. Das wird nicht passieren und dementsprechend müssen wir davon ausgehen, dass Harit nicht mehr für Schalke spielen wird. Hat ja sogar heute auf Instagram und durch auf Twitter oder in allen sozialen Netzwerken auch so ein Abschiedsvideo gepostet. Ja, Beweis
das vielleicht. Das sah sehr stark nach festem Abschied aus.
Genau, also das machst du halt nicht, wenn du selbst davon ausgehst, dass du im nächsten Jahr wieder spielst. Also, ich meine, klar, man kann insgesamt durch solche Social Media Posts immer nur wenig deuten. Ne? Also, aber zumindest für mich hat es auch so gewirkt, als würden wir ihn nicht nochmal im Schalke-Trikot sehen.
Genau, bin ich absolut auch deiner Meinung, dass er nächstes Jahr wieder hier aufschlägt, finde ich auch utopisch. Ich glaube wirklich, der Gedanke ist, dass du einfach, dass er bei Marseille überzeugt, ist die Hoffnung einfach da und dass du nächste Saison halt deutlich mehr Ablöse für ihn bekommen würdest als jetzt, weil ich kann mir vorstellen, dass die Gebote oder sowas in der Höhe von 5, 6, 7 Millionen in der Region wie von Eggestein ungefähr bei Bremen.
Wenn überhaupt. Also ich könnte mir auch vorstellen, der Eggestein hat jetzt zumindest über seine Karriere gesehen auch schon mehrere Saisons Leistung gebracht. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob es wirklich, sag ich mal, ein 7-Millionen-Angebot für Harit gegeben hat. Also das glaube ich vor allem bei seinem Gehalt nicht. Und wie gesagt, ich glaube, für uns gilt es einfach, ihm für seinen weiteren Karriereweg die Daumen zu drücken, dass er jetzt bei Marseille performt und wir halt dann nächstes Jahr dann doch nochmal ein bisschen was mit ihm an Geld generieren können. Und das war dann, sag ich mal, das Kapitel Amin Harit auf Schalke. Also ja, dabei wird es bleiben.
Dass Harit spielerisch das ein absolut hohes Potenzial hat, wissen wir alle. Aber ihm fehlt doch sehr die Konstanz.
Genau. Betonung liegt eben auf Potenzial.
Genau, das Potenzial ist wirklich groß. Er ist technisch natürlich viel stärker als manch andere, aber hat auch wirklich schon sehr viele Momente, die einfach auch wirklich Harakiri waren oder zu viel und deutlich schlechtere Spiele. So müssen wir das halt sehen. Wir haben andere Gehaltsstrukturen mittlerweile und wir können uns so einen Spieler aktuell nicht leisten und auch in Liga 1 nicht leisten. Dürfen wir auch nicht, weil es das komplette Gehaltsgefüge sprengen würde und eine Vertragsanpassung halte ich auch für äußerst unrealistisch.
Ja, ist Schwachsinn. Also wer daran glaubt, ist Schwachsinn. Dementsprechend muss man sagen, sind wir jetzt ja eigentlich alle Spieler losgeworden. Salif Sané wird auf jeden Fall bleiben. Ich glaube, davon kann man ausgehen. Deswegen ist der Einzige, genau, der jetzt noch offen ist, ist im Kabak. Derjenige, der so ein bisschen das Tafelsilber dargestellt hat. Genau. Macht mich jetzt auch so ein bisschen hibbelig, weil ich auch halt befürchte, also ich glaube schon, dass wir morgen dann am Montag von uns aus jetzt gerade einen Last-Minute-Transfer sehen werden. Bin mir da jetzt aber auch schon relativ unsicher, ob da nochmal Geld fließt oder ob das nicht auch eher eine Leihe mit Kaufoption oder Kaufpflicht wird für dieses Jahr.
Das kann natürlich sein. Und uns spielt jetzt auch natürlich nicht gerade in die Karten, dass wir die Leute eigentlich komplett ausgegliedert haben und klipp und klar sagen, die spielen kein Spiel mehr für uns, die sind zu teuer.
Und hat auch der zeitliche Aspekt. Wer will morgen nochmal 10 Millionen vielleicht für irgendwas für den Kabak zahlen? Also es kommt jetzt ja alles hinzu. Die meisten haben jetzt auch schon ihre Positionen geschlossen. Es wird ja auch jetzt Gründe haben. Es gab genug Vereine, die Innenverteidiger gesucht haben, die haben sich alle anderweitig entschieden und nicht für den Kabak. Das hat jetzt ja auch alles irgendwo seine Gründe. Also ich bin sehr gespannt, was da morgen geschieht, aber er muss halt auf jeden Fall weg. Auch er verdient zu viel. Und ja, ich hoffe, dass wir noch irgendwie sofort Ablösesumme generieren können. Das ist halt immer so ein bisschen die Frage, man weiß jetzt auch gar nicht, hat Schalke mit wirklich jetzt mit fester Ablösesumme in Fällen von Harit und Kabak gerechnet? Oder sind wir darauf jetzt mehr oder weniger nicht angewiesen und können es auch noch um ein Jahr verschieben?
Genau, es gab ja mal auch diese Diskussion mit dem Punktabzug, ne, wenn wir quasi nicht nachweisen können bis zum, glaube ich, 15. September, dass wir wirtschaftlich gut aufgestellt sind oder einigermaßen okay aufgestellt sind, um es mal so auszudrücken.
Zumindest überlebensfähig für eine Saison, sagen wir mal so.
Genau. Ja, dass wir dann vielleicht nochmal 6 Punkte abgezogen bekommen, das kann natürlich sein. Ich meine, die Summen gehört zu haben von 30 Millionen, die wir noch irgendwie einbringen müssen.
Da war die Anleihe aber, beziehungsweise der Verkauf der E-Sport-Abteilung war noch nicht drin. Oder der
Genau.
Lizenz, die haben wir verkauft. Auf der anderen Seite,
Du darfst auch nicht vergessen, McKennie haben wir auch noch 20 Millionen bekommen letzte Saison, die für diese Saison ins
die,
Transferplus
glaube ich,
gehen.
waren aber schon da drin. Also ich meine, die werden da nicht noch mit reingerechnet.
Okay.
Aber apropos McKennie, gibt es ja auch Gerüchte, dass er noch zu Tottenham wechseln könnte und Schalke wohl auch daran noch etwas mitverdienen könnte, falls das morgen noch vollzogen wird. Wäre auf jeden Fall
Ja,
auch gar nicht so verkehrt.
aber auch da ist, glaube ich, eher ein Leihmodell mit
Höchstwahrscheinlich,
Kaufoption
ja.
oder Kauflicht im Gespräch und kein wirklich fester Wechsel, zumindest vorerst. Deswegen bringt uns ja das zurzeit auch noch nicht wirklich viel. Wir müssen dann einfach hoffen, dass er dann bei Tottenham oder so einschlägt, weil die Summen, die da genannt werden, sind ja, glaube ich, wirklich schon riesig, ne?
Ja, ich glaube, das gehen wir schon so in den Bereich von 50 Millionen, ne?
Ja, so 40,
Unglaublich.
50 Millionen meine ich auch gelesen zu haben. Wenn wir da ein kleines Stück vom Kuchen abbekommen würden, wäre es natürlich großartig, weil das natürlich Einnahmen sind, die du überhaupt nicht einkalkuliert hast. Und wen wir natürlich auch noch haben, ist natürlich Hoppi, wo man eventuell einen Verkauf in Erwägung zieht.
Ja, also man müsste aber natürlich dann auf der anderen Seite meiner Meinung nach zumindest dann auch wieder nachbessern, falls er uns morgen noch verlässt. Also da weiß ich nicht, ob wir noch was in der Hinterhand haben. Ich denke mal, bei Hoppy kommt es jetzt auch einfach extrem darauf an, wie sehr brauchen wir das Geld wirklich jetzt. Was, ne? Und
Genau.
da kommen wir wieder zu dem Punkt gerade, wie weit hat Schalke damit kalkuliert, dass wir ihn für Harit und ein Kabak-Ablösung generieren wollten oder müssen. Inwieweit haben wir, sage ich mal, da einkalkuliert, dass wir nicht die komplette Anleihe wieder neu auferlegen konnten? Muss das jetzt
Aber
alles irgendwie noch beglichen werden? Dann wird natürlich Hoppy vielleicht auch für weniger gehen, als es dem einen oder anderen Fan gefällt. Aber so ist es eben leider, ne? Die sind einfach finanziellen Zwängen unterlegen.
Sogar unabhängig davon, ob man jetzt Geld eingeplant hat für Harit zum Beispiel, wenn du für Hoppi ein Angebot von 5, 6, 7 oder sogar 8, wie Schalke laut Medienberichten fordert, bekommst, dann musst du es annehmen.
Ja, ich denke auch.
Also ist wirklich, Hoppi ist zu viel Wundertüte, dass du dir dieses Geld wirklich entgehen lassen kannst.
Ja, du musst ja jetzt den Hype, den er momentan hat, sag ich mal, durch den Gold Cup, musst du mitnehmen. Ne, das ist
Genau. Zumal er bei
vielleicht
uns ja auch
bitter,
nicht mal ein Stammspieler ist.
genau. Wenn du für einen
Also.
Bankwärmer, so hart er jetzt klingen mag, 8 Millionen bekommst, für einen Bankwärmer aus der zweiten Liga, 5 bis 8 Millionen, dann, glaube ich, musst du da eigentlich keine 3, 4 Sekunden drüber nachdenken.
Genau. Ja, das waren so quasi die Transfers vor dem Deadline Day. Wir haben jetzt Länderspielpause. Das heißt, wir verschieben den Ausblick auf Paderborn auf nächste Woche.
Ja. Das Einzige, was ich zum Ausblick sagen möchte, ist, weil wir sonst ja immer beim Ausblick unser Tippspiel haben, dass jetzt fünf Spieltage rum sind und wir haben jeweils alle 5 Spiele falsch getippt.
Ja,
Also,
vielleicht können wir uns das auch merken,
ja.
dass wir das so beibehalten, dass wir einfach gegen Schalke tippen oder
Genau.
unentschieden. Weil hat ja diesmal auch funktioniert, kann man so
Stimmt.
sagen.
Wir haben es eigentlich letzte Folge auch schon prognostiziert, dass Schalke eigentlich nur gewinnen kann,
Genau.
wenn wir auf Unentschieden und Niederlage tippen.
Ganz genau. Ja, wir werden auch dann das Tippspiel, denke ich mal, nächste Woche machen. Wir werden, aber auch wenn jetzt die Länderspielpause ruhig ist, nächste Woche eine Folge bringen, gehe ich fest von aus.
Absolut.
Kann sein, dass das, genau. Es kann sein, dass sich dann, wie gesagt, nicht alles um Schalke dreht, sondern dass wir vielleicht mal generell irgendwie uns ein Thema raussuchen oder über die Fußballwelt, die ja doch ein sehr irres Transferfenster erlebt aktuell, einfach ein bisschen quatschen.
Ja. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir vielleicht, sage ich mal, so eine Transferbilanz nochmal ziehen, obwohl wir natürlich einiges, also eigentlich alle Transfers schon hier diskutiert haben, deswegen müssen wir überlegen, wie weit das noch Sinn macht. Oder vielleicht bleiben wir auch beim Thema Schalke, gehen nur irgendwie noch mehr in die Vergangenheit, machen irgendwie eine Oldschool-Folge. Also ich denke mal, es gibt auf jeden Fall genug Möglichkeiten, dass wir die Folge in der nächsten Woche, ja, sag ich mal, befüllen, ohne dass wir sie irgendwie künstlich in die Länge ziehen oder uns das irgendwas ausdenken müssen, sondern es gibt genug Themen, denke ich, wo wir rüber reden können und die für euch auch irgendwo, ja, unterhaltsam sind oder ja, euch irgendwelche ja, Fakten oder noch, sag ich mal, die euch irgendwas bringen.
Genau, schreibt uns auch gerne, wenn ihr vielleicht sogar Wünsche habt für Themen oder so. Könnt ihr uns die gerne zukommen lassen über Twitter oder Instagram. Dann können wir vielleicht sogar über ein Thema sprechen, was von euch gewünscht worden ist. Ist ja dann auch nochmal irgendwie auch nochmal eine coole Sache oder so.
Ja, genau, das ist jetzt eigentlich jetzt so der perfekte Zeitpunkt.
Genau. Also wenn ihr Wünsche habt, gerne her damit. Ansonsten würde ich sagen, war's das für die Folge, die ja doch endlich mal nach einem sehr erfreulichem Spiel stattgefunden hat. Also genießt den Sieg, genießt die Woche oder sogar zwei Wochen, wo wir jetzt nochmal mit dem Sieg im Rücken da stehen. Nationalmannschaft wird ja vielleicht auch nicht ganz uninteressant, jetzt wo wir einen neuen Trainer dort haben.
Ja,
also werde ich mir auch mal anschauen.
Ich nicht.
Wird wahrscheinlich kein Thema der nächsten Podcast-Folge sein.
Ja, da können wir euch auf jeden Fall beruhigen.
Genau. aber anschauen werde ich es mir dann doch mal. Von daher von mir verabschiede ich mich jetzt von euch und sag guten Start in die Woche, genießt den Sieg, genießt, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht sogar Urlaub habt oder was weiß ich, genießt die Zeit, genießt die Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Glück auf von mir.
Ja, mir bleibt dem jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen, dementsprechend eine schöne Woche und Glück auf auch meinerseits.